Abkoppelung des Gazastreifens 2005. Gaza war zusammen mit Jericho das erste Gebiet, das Israel an die palästinensische Autonomiebehörde abgegeben hatte. Nachdem allerdings absehbar war, dass ein Endvertrag nicht zustande kommen würde, zog sich Israel 2005 eindeutig ganz aus dem Gazastreifen zurück. Dieser Vorgang wurde als Abkoppelung bezeichnet und war innerhalb der israelischen Gesellschaft und Politik hoch umstritten. 30 jüdische Siedlungen im Gazastreifen mit etwa 8000 Siedlern wurden von Israel teilweise gewaltsam geräumt. Israel erhoffte sich von diesem kompletten Rückzug aus dem Gazastreifen ein friedlicheres Miteinander. Allerdings beschoss die Hamas Israel bereits seit 2002 mit Raketen aus dem Gazastreifen heraus. Israel antwortete mit einer zunehmenden Abriegelung der kleinen Enklave, was wirtschaftlich nicht ohne Folge für dessen Bewohner blieb. Wahlen und Machtergreifung der Hamas im Gazastreifen 2007. 2006 setzte sich die Hamas gegen die Fatah bei den Wahlen im Gazastreifen durch. Ein Jahr später griff die Hamas vollständig nach der politischen Macht. Politiker der Fatah wurden von den Kämpfern der Hamas vertrieben oder brutal getötet. Einige ersuchten Asyl in Israel. Die Autonomiebehörde, die unter der Führung der Fatah im Westjordanland bis heute an der Macht ist, verlor durch diesen Putsch jegliche politische Einflussnahme im Gazastreifen. Für die Bevölkerung in Gaza hatte und hat das gravierende politische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Denn die Kämpfer der Hamas sehen sich primär als Vorreiter eines gesamtarabischen muslimischen Kalifats und nicht als Politiker, die ein Gebiet verwalten und strukturell voranbringen wollen. Gaza bis 2023. Leben in einem abgeriegelten Stück Land. Die Hamas war und ist sich bewusst, dass sie Israel militärisch nicht besiegen kann. Aber sie kann Israel durch Raketenbeschuss und Terror empfindlich treffen. 2008, 2012, 2014 und 2021 kam es immer wieder zu massiven Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 war ein trauriger und menschenverachtender Höhepunkt dieser Taktik. In der Vergangenheit antwortete Israel auf den Raketenabschuss jeweils militärisch, riegelte den Gazastreifen von außen immer weiter ab und kontrollierte auch sämtliche eingeführte Waren sehr genau. Da auch Ägypten seine Grenze streng überwacht, haben die rund 2 Millionen Menschen in diesem Gebiet keine Möglichkeit, den Gazastreifen zu verlassen, es sei denn, sie haben eine Genehmigung dazu. Allerdings gab es auch in Gaza bis zum aktuellen Krieg durchaus pulsierendes Leben und für einen kleinen Teil der Bevölkerung auch einen relativen Wohlstand. Die Hamas-Führer darf man mit Recht sogar als reich bezeichnen. Die 8 sogenannten Flüchtlingslager im Gazastreifen sind keine Zeltstädte oder Baracken, wie man bei diesem Wort vielleicht denken könnte, sondern Wohngebiete mit festen Häusern. Der häufig gezogene Vergleich mit einem Konzentrationslager oder einem Freiluftgefängnis lässt sich also nicht halten. Trotzdem ist die Bevölkerung auf Hilfe von außen angewiesen. Ein Teufelskreis, der solange eigene Infrastruktur im Land fehlt und durch die verantwortlichen Führer im Gazastreifen auch nicht aufgebaut wird, werden die Menschen nicht von der finanziellen Unterstützung anderer Länder und Hilforganisationen loskommen. Ausblick auf eine dauerhafte politische Lösung? Wie könnte eine langfristige Lösung des Nahostkonflikts aussehen, wenn der aktuelle Krieg vorbei ist? Für die israelische Regierung ist ein Weiterregieren der Hamas im Gazastreifen undenkbar und das aus nachvollziehbaren Gründen. Die Terrororganisation ist bis heute nicht von ihrem Ziel abgerückt, Israel als jüdisches Land zu vernichten und dafür weiter auf Terror zurückzugreifen. Ließe sich die Hamas jedoch wider Erwarten darauf ein, ihre Waffen abzugeben, wäre folgendes Szenario denkbar. Gemäßigte arabische Staaten könnten gemeinsam die politische Verwaltung des Gazastreifens übernehmen. Sie könnten dann gemeinsam mit der internationalen Völkergemeinschaft den Wiederaufbau für das großflächige zerstörte Gebiet organisieren und finanzieren. Für die Menschen in dem kleinen Küstenstreifen wäre das sicherlich die beste Option. Für den Fall, dass die Terrororganisation weiterhin nicht bereit ist, alle Geiseln freizulassen und ihre Waffen abzugeben, droht die israelische Regierung mit einer dauerhaften Militärpräsenz ihrerseits im Gazastreifen. Das würde eine dauerhafte politische Lösung und den Friedensprozess um Jahrzehnte zurückwerfen. Ist die Zwei-Staaten-Lösung eine Lösung? Der israelische Reiseleiter und Autor Asaf Zevi hält die Zwei-Staaten-Lösung für nicht realisierbar. Dafür seien die Vorstellungen der beiden Völker, was beispielsweise die Frage der Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge betrifft, zu unterschiedlich. Hinzu kommt, dass beide Völker wirtschaftlich und lokal sehr voneinander abhängen und miteinander verwoben sind. Eine klinische Trennung des Landes in einem arabischen und einem israelischen Staat ließe sich heute noch viel weniger durchführen als 1948. Schon damals hätten Menschen umgesiedelt werden müssen, wenn man zwei Nationalstaaten mit einer jeweils einheitlichen jüdischen bzw. palästinensischen Bevölkerung hätte haben wollen. Zevi plädiert deshalb dafür, dass beide Seiten lernen müssen, den Ist-Zustand anzunehmen und dass es zur Völkerverständigung im Kleinen kommen muss. Das könne durch die Städtepartnerschaften geschehen, durch gemeinsame Sport- und Kulturveranstaltungen, durch gegenseitiges Kenntnis der jeweiligen Geschichte und durch Zusammenarbeit in den Kommunalverwaltungen. Eine politische Lösung sieht Zevi in einem föderalen System mit zwei Parlamenten in einem Staat, ein Vorschlag, der ähnlich schon 1947 im Rahmen der UN-Überlegungen im Raum stand, sich aber nicht durchgesetzt hat. Zevis Vorschlag einer föderalen Lösung läuft darauf hinaus, dass die Menschen je nach Nationalität entweder von einem palästinensischen oder israelischen Parlament regiert werden würden, unabhängig davon, wo sie im Land wohnen oder aufgewachsen sind. Eine einfache Täter-Opfer-Zuschreibung trifft die Realität nicht. Damit kommt die kurze Darstellung der Geschichte des Nahostkonflikts zu ihrem Ende. Redakteurin Hanna Wilhelm ist sich bewusst, dass sie viele Themen nur oberflächlich gestreift und manche noch nicht einmal angesprochen hat. Dazu gehören weitere Kriege und Krisen im Laufe der letzten 76 Jahre. Aber auch die Frage, welchen Einfluss europäischer und islamischer Antisemitismus einerseits und religiös-nationalistisch Judentum andererseits auf den Konflikt haben. Was die Redakteurin noch einmal betonen möchte: Es ist zu kurz gegriffen, wenn die jüdische Seite in diesem Konflikt primär als Täterseite wahrgenommen und die palästinensische Seite vorwiegend in der Opferrolle gesehen wird. Dafür ist die historische Entwicklung des Konflikts zu komplex. Egal, auf welcher Seite man sich als Außenstehender in diesem Konflikt positioniert, einfache Lösungen wird es nicht geben. Gebet als geistliche Perspektive. Gott hat Christen in die Verantwortung gestellt, für das jüdische Volk, für sein Volk, politisch und geistlich einzustehen, so Hanna Wilhelm. Gleichzeitig beruft Gott Christen aber auch in die Verantwortung arabischen Menschen gegenüber. Beiden Gruppen gegenüber sind Christen zur Nächstenliebe, Respekt und zum Dienst verpflichtet. Mit beiden sollen sie darüber sprechen, was Jesus Christus ihnen bedeutet, wenn das Gegenüber mehr darüber wissen möchte. Das Gebet ist eine wichtige Aufgabe, egal auf welcher Seite des Konflikts man steht, hieß es.